Ja, guten Abend. Wir werden jetzt weiter lesen im Jesaja-Buch, sind jetzt bei Kapitel 61. Das ist so die Fortsetzung von dem gesamten Thema, das tausendjährige Reich. Letztes Mal war es mir so, selber die Umstände dieses neuen Reiches wurden beschrieben. Heute in diesem Abschnitt geht es mehr um den Gestalter, um den Gottesknecht, der dieses Reich regiert, einrichtet und lenkt. Sein Charakter, sein Wesen, das ist mehr so im Mittelpunkt. Und dann aber auch so die, man lernt ja aus dem Wort Gottes immer Grundwahrheiten, auch indirekt, wenn die so direkt nicht formuliert sind. Und so eine Grundwahrheit hat Martin uns heute weitergegeben, dass es nicht immer das Empfinden der Freude ist, sondern die Wahrheit an sich ist immer bleibend, ist wahrhaftig, ist bleibend, auch wenn wir das nicht so empfinden. Und so eine Wahrheit werden wir auch aus dem Abschnitt hier uns deutlich merken können, dass im Gottesreich nicht alles schon hier und jetzt möglich ist zu erleben und zu empfinden. In der Gotteserfahrung gibt es auch sowas wie, es wird noch mal eine Zeit kommen. Und das sollen wir auch so annehmen. Das ist doch in unserem Leben so. Und hier in den einzelnen Heilszeiten der Geschichte Gottes wird das ganz besonders deutlich, dass das auch ein berechtigtes Gottesprinzip ist. Es wird nicht alles hier und jetzt sein. Und wir werden auch über eine geistliche Tugend lesen, der Freude in Gott. Das ist so alles, was in dem Kapitel 61 uns begegnen wird. Das sind nur 12 Verse. Ich werde die jetzt mal auf einmal in einem Stück durchlesen. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und der Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden. Den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzackten Geistes, damit sie Terebiten der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden wie die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten, und sie werden die verwüsteten Städte erneuern. Was verödet lag von Generation zu Generation. Dann werden Fremde dastehen und eure Schafsherden weiden, und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden, Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. Weil ihr Schande doppelt war, weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen, als sie Erbteil Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird ihnen zuteil. Denn ich, der Herr, liebe das Recht. Ich hasse den Raub mitsamt dem Unrecht. Und ich werde ihnen ihren Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und ihre Nachkommen werden bekannt werden unter den Nationen und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Alle, die sie sehen, werden erkennen, dass sie Nachkommen sind, die der Herr gesegnet hat. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie ein Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie eine Braut sich mit dem Geschmeide schmückt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und wie ein Garten seine Saat aufsprossen lässt, so wird der Herr, Herr, Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen vor allen Nationen. So wie der Kämmerer in der Apostelgeschichte hat ja auch die Jesaja-Rolle gelesen. Und so wie er dann damals die Frage stellte, von wem spricht der Prophet? Von sich selber oder von jemandem anderen? Und hier haben wir das heute ja auch wieder, dass das wieder in Ich-Form geschrieben ist. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und so fragt sich der Leser, wie damals der Kämmerer, von wem spricht er hier? Wer ist das, von wem er hier spricht? So hat Philippus damals zu ihm sich gesetzt, und hat ihm von dieser Stelle an bis zu dem Herrn Jesus alles erklärt. Und deswegen ist das für uns ja auch so ein großes Reichtum, dass wir die Bibel, alles was in der Bibel ist, von Jesus her erklären. Von ihm aus erklärt sich alles. Die Schöpfung, dass es eine sichtbare Schöpfung gibt, dass Gott sich in sichtbaren Dingen offenbart, dass es alles einen Sinn hat, dass Leiden einen Sinn haben, dass Traurigkeit Sinn hat und dass es aber ein Endziel Gottes geben wird in Jesus, dann wird er die Herrlichkeit und das Recht und diesen göttlichen Charakter auch in der sichtbaren Schöpfung verwirklichen. Und hier merken wir doch sehr deutlich, hier ist wieder die Rede von dem Gottesknecht. Der spricht hier. Denn der Beweis dafür natürlich ist für uns sehr einfach zu finden. Wir kennen ja diese Worte, dass der Herr Jesus diese Worte gelesen hat. Das lesen wir in Lukas 4 und hat gesagt, heute ist diese Schrift erfüllt. Und er hat diesen Abschnitt gelesen, dass der Geist des Herrn auf ihn ist und dass er ihm gesalbt hat und dass er ihm befohlen hat, die gute Botschaft zu bringen. Wir haben ja in dem ganzen Jesaja-Buch 5 von diesen Messias-Abschnitten, in denen der Messias spricht, eins hat Johann heute schon gelesen, wo der Sohn Gottes sagt, ich habe vergeblich meine Arbeit verrichtet. Ein Abschnitt ist Kapitel 42 und die Texte werden meistens auch dann in den apostolischen Briefen oder in den Evangelien dann zitiert. Da haben wir dieses bekannte Wort, er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen lassen. Das wird er heilend wieder aufrichten, zurechtbringen. Das war ein Abschnitt vom Gottesknecht. Dann, das, was wir heute schon zitiert haben, Kapitel 49, Kapitel 50. Er hat mir das Herz eines Jüngers gegeben und er hat mir Worte in den Mund gelegt, müde aufzurichten. Das war eins von diesen Worten vom Gottesknecht, von dem Knecht des Herrn. Und dann das bekannte Kapitel 53 über die Kreuzigung, über den leidenden Knecht des Herrn. Und hier dieser Abschnitt, den wir hier so auch von den Worten von Herrn Jesus so leicht zuordnen können, dass es hier ein prophetisches, messianisches Wort ist über Jesus selbst. Denn so lesen wir das in Lukas Kapitel 4, die Verse 17 bis 21. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Also diese neue Schöpfung, von der wir hier lesen, die wir immer noch so sichtbar nicht erleben können. Das tausendjährige Reich ist noch nicht in Erfüllung gegangen, in seiner äußeren Form. Aber das beginnt schon hier und das beginnt, indem von innen sich auszubreiten. Es nimmt und beginnt erstmal im Inneren des Menschen, noch nicht in der äußeren Form. Aber das ist das Wort, was wir mit der Autorität Jesu immer wiederholen können und sagen, es gibt Freiheit für müde Menschen, es gibt frisches Wasser für einen, der liegen geblieben ist, dass es sich das lohnt, aufzustehen. Es ist ein Wort der Freiheit, der Ermutigung, der Stärkung. Jesus liest aber, wenn wir das jetzt gemerkt haben, den Abschnitt nicht weiter. Er hat das nur mit diesem Wort gelesen, ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen. Hier bei Jesaja haben wir gelesen, geht das weiter mit dem und den Tag der Rache. So, das hat Jesus damals noch nicht gelesen. Und das macht das Bild eigentlich sehr gut, vollständig, wenn wir die anderen Worte lesen im Thessalonicher Brief von dem Tag Gottes, von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, dass er auch Tag der Rache genannt wird. Also hier in diesem Jesaja-Abschnitt haben wir das erste und das zweite Kommen von Jesus auf einmal zusammengeführt, obwohl da ein großer Abschnitt dazwischen liegt an Zeit. In seinem ersten Kommen konnte Jesus mit voller Autorität sagen, dieses Wort ist heute erfüllt. Ich bin da, der Geist des Herrn ist auf mir und ich darf alle Gefangenen, zu allen Gefangenen sagen, ihr seid frei. Das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium, das uns frei macht von der Verdammnis, von der Last der Sünde, von der Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, von aller Sinnlosigkeit. Das ist Freiheit. Der Tag der Rache kommt. Wenn wir jetzt fragen, was bedeutet diese Rache denn, von der wir im Jesaja-Buch gelesen haben, dann ist es wahrscheinlich doch das Gericht über die Feinde der Zeit. Es ist ja auch ein Gericht über das Volk Israel selber, das ja in der Trübsal schon stattfindet und das nur ein Drittel von dem Volk selber überlebt und das auch das Völkergericht danach wieder ein Gericht ist, in dem Schafe und Böcke getrennt werden, zur Rechten und zur Linken. Also es ist aber wahrscheinlich auch das Gericht, das man, was wir hier gelesen haben, ich werde die Trauernden trösten in dieser Rache. Das heißt, es wird wiederhergestellt werden. Das Volk Gottes wurde beraubt an Ehre. Also Juden sind zum Spott geworden in der langen Geschichte nach der Kreuzigung Jesu. Und wir sollen uns hüten davor, uns in diese Spöttereien mit einzulassen. Aber in der Welt ist das so. Ihnen ist die Ehre geraubt worden. Wenn wir die Geschichte hier in unserem Land nur lesen, dann war das eine sehr große Demütigung, eine Verachtung, eine Beraubung kirchlicher, menschlicher Würde. Und diese Rache ist auch wieder diese Wiederherstellung. Denn wir haben hier gelesen, die werden euch überall erkennen und die werden euch Ehre gegenüberbringen. Das ist jetzt vom Volk Israel die Rede in dem tausendjährigen Reich. Da werden alle Menschen wissen, wegen diesem Volk haben wir Segen. Wegen diesem Volk dürfen wir gut leben. Sie werden das alles zurückbekommen. Und wie Vers 5 gesagt wurde, die Fremden werden bei euch arbeiten. Wir machen jetzt einen kleinen Einblick in dieses eine besondere Wort, was Jesus hier auch erwähnt in diesem Text. Das angenehme oder das Jubeljahr, wie Jesaja das nennt. Vom Jubeljahr ist sehr gut beschrieben, was damit Aufsicht hatte, in 3. Mose Kapitel 25, von Vers 25. Wir kennen hier einfach die irdische Wirtschaftsordnung Gottes gut erkennen. Also es ist ja mit dem Evangelium schon vieles hin und her gedreht worden. Ich glaube auch, die ganze Revolutionen, die wollten das für sich in Anspruch nehmen. Die Enteignung der Menschen, die Beraubung der Reichen und die Verteilung der Güter, das wird alles auf das, man versucht das aus dem Evangelium zu nehmen. Aber hier sehen wir, wie hat Gott das wirklich gedacht? Und das ist am Beispiel von seinem Volk. Jede Familie, die damals mit Josua in das verheißene Land kam, jede Familie bekam Land, das sie leben konnten, das bearbeiten konnten, wirtschaften konnten. Und darum geht es hier in diesem Jubeljahr. Dass es doch Familien gab, durch was auch immer, vielleicht jemand erkrankte, die Felder konnten sie nicht mehr bearbeiten oder sie gerieten in Schulden, sie verkauften ihr Land zum Beispiel. Aber das sollte nicht von Generation zu Generation so gehen und es sollte nicht irgendwie mal ein Großgrundbesitzer werden und die anderen alle verarmen. Und deswegen hat Gott das so eingerichtet. Das große Jubeljahr, das war einmal nach 49 Jahren, wurde alles Land, das jemand auch mal bei einem Armen abgekauft hat, sollte wieder an die Familie zurückgegeben werden. Man dürfte wieder alles von neu beginnen. Nicht diese Verarmung der einen und die unendliche Bereicherung der anderen, einfach das Leben miteinander teilen. Das war Gottes Gedanke, Schutz. Wir merken auch, er greift so nicht ein, dass er da die Schicksale der Einzelnen immer wieder so beeinflusst, dass sie nicht verarmen, sondern wir Menschen sollen nach diesen göttlichen Wesensarten, Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit, auch leben. Ich lese das mal, wie das hier geregelt ist. Ich finde, das ist einfach Faszination. Es gibt kein Land, wo es so gute Gesetze gibt. Das sind wir Menschen einfach nicht willig zu leben. Aber das ist so verordnet worden. Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Reichtum verkauft, dann soll als sein Löser sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seinem Bruder einlösen. Ja, das kennen wir von Boas. Das war der erste Schritt. Ein Verwandter dürfte das immer zurückkaufen, wenn er zu beliebiger Zeit sagen, ich habe das Geld und ich kaufe das jetzt zurück, dann war der Käufer verpflichtet, dieses fremde Land wieder zu verkaufen. Wenn aber jemand keinen Löser hat und seine Hand bringt auf und findet, was zu seinem Loskauf ausreicht, dann soll er die Jahre seines Verkaufs berechnen und das, was darüber hinausgeht, dem Mann zurückzahlen, an dem er verkauft hat, und so wieder zu seinem Eigentum kommen. Auch ein Verschuldeter, der auf einmal zu Geld gekommen war, dürfte sein Land immer zurückkaufen. Er sollte nur die Jahre rausrechnen, weil je näher das zu diesem 50. Jahr kam, zu diesem Jubeljahr, würden die Grundstücke billiger, weil sie müssten die zurückgeben, auch ohne Geld. Deswegen waren die Jahre hier mitverrechnet. Und wenn seine Hand das Ausreichende nicht gefunden hat, und um ihm zurückzuzahlen, dann soll das von ihm Verkaufte in der Hand dessen, der es kauft, bleiben bis zum Jubeljahr. Und im Jubeljahr soll es frei ausgehen und es soll wieder zu seinem Eigentümer kommen. Und wenn jemand ein Wohnhaus in einer ummauerten Stadt verkauft, soll sein Lösungsrecht bestehen bis zum Ende des Jahres seines Verkaufs. Eine bestimmte Zeit soll sein Lösungsrecht bestehen. Wenn es aber nicht gelöst wird, bis ihm ein ganzes Jahr voll ist, dann soll das Haus, das in einer ummauerten Stadt ist, endgültig dem, der es kaufte, verbleiben für seine Generationen. Es soll im Jubeljahr nicht frei zurückgegeben werden. Also es war ein Unterschied, ob ein Haus jetzt in einer ummauerten Stadt stand oder auf dem Lande. Aber die Häuser der Dörfer, die keine Mauer ringsum haben, sollen zum Feld des Landes gerechnet werden. Es soll Losungsrecht für ein solches Haus bestehen. Und im Jubeljahr wird es frei zurückgegeben. Das war Hilfe. Auf dieses Wort hin, das, so merken wir, wenn das erst Praxis des Lebens wird, dann wird Jubeljahr ein Fest. Das war für viele verarmte Menschen eine ganz große Freude. Dann kam wieder in ihre Generation, in ihre Familie wieder die Möglichkeit, nicht in der Armut und Sklaverei zu leben, sondern in der Freiheit. Auf dieses hin ist dieser Ausdruck hier zu verkündigen, ein Jubeljahr, ein Jahr, in dem geschenkt wird, zurückbekommen, das, was vor langer Zeit vermisst wurde. Das ist das Bild auf das tausendjährige Reich. Dann wird das Volk Israel zurückbekommen, was viele Jahrhunderte, Jahrtausende geraubt wurde, nicht gegeben würde. Und dann wird es ein Jubeljahr geben. Der Messias ist gekommen und hat uns ganz eindeutig gesagt, mit den Worten von Jesus, er hat die Macht des Satans zerbrochen. Es gibt Freiheit. Jetzt, sagt der Apostel Paulus, ist der Tag des Heils. Jesus hat gesagt, jetzt ist diese Zeit erfüllt. Aber er hat da nicht bis Ende gelesen, weil sein zweites Kommen ja noch nicht dran war. Und deswegen sehen wir in diesem Stück, in diesem Abschnitt, so diese zwei Kommen des Herrn Jesus, das erste und das zweite, in einem Abschnitt zusammengefasst. Ohne die lange Zwischenzeit, die Zeit der Gemeinde. Die Verse 4 bis 7, da geht es wieder um die Gestaltung dieser Zeit des tausendjährigen Reichs. Und sie werden die alten Trümmerstädte aufbauen. Dass Israel wirklich Jahrtausende Trümmerland war, das belegt die Geschichte sehr deutlich. Da waren ein paar Herden und 1860 ist Mark Twain, der Schriftsteller, mal durch das Land gereist. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erwähnt. Und er hat das sehr öde gefunden. Da war nichts. Da war Staub, Berge, Steine, ein paar Hirten und sagt, welche Perspektivlosigkeit. Keine Zukunft, keine Hoffnung. Es sieht hier nicht nach irgendwas werden oder nach Zukunft aus. Wir haben heute schon eine ganz andere Situation als damals. Heute wird man über Israel das nicht sagen, keine Perspektive. Wir haben ungefähr 100.000 Palästinenser arbeiten heute sehr gerne in Israel, wollen da arbeiten, suchen da Arbeit, so wie das hier schon gesagt ist, die werden eure Felder bestellen. Die haben da einfach das Dreifache verdienen sie, wenn sie da arbeiten, als wenn sie im Gaza-Gebiet oder im Westjordanland arbeiten. Deswegen ist dieses Bild heute schon irgendwo ein Vorgeschmack, dass es sich alles ändern kann, dann sieht irgendwer eine perspektivlose Grauheit und Staubheit und kein Leben und dann irgendwie nach 100 Jahren auf einmal ändert sich alles und die Geschichte Gottes nimmt ihren neuen Lauf und so wird auch in der Zukunft. Deswegen soll uns der Gedanke, es wird nochmal anders werden oder Kinder Gottes erben nicht alles jetzt und sofort, der soll uns bewusst sein, dass der zum christlichen Gedankengut gehört, zum Glauben gehört, zu der Glaubenserfahrung gehört. So wissen wir, dass die Rückkehrer, die jetzt nach Israel zurückkehren, noch nicht im Glauben zurückkehren. Aber auch das wird sich ändern. Denn hier lesen wir, ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. Der Apostel Paulus stellt ja in die Abhandlung im Römerbrief zu dieser Judenfrage es genauso. Er stellt die Frage ganz direkt. Was für Vorteil ist es, ein Jude zu sein? Kennen wir die Antwort? Was für Vorteil ist es, ein Jude zu sein? Was haben die für ein Vorrecht? Genau. Also, er sagt einmal einen sehr großen Vorteil. Sie haben die Verheißungen, sie haben die Propheten, sie haben die Offenbarung Gottes. Aber gleichzeitig verneint er das und sagt, überhaupt keinen. Sie sind genauso Sünder und brauchen genauso die Erlösung und sind genauso auf die Erlösung angewiesen und können ohne das Blut des Messias nicht gerettet werden. Also er bejaht das und verneint das gleichzeitig. Und hier wird es eine Zeit geben, dann wird das ganze Volk als gläubige Gemeinschaft Priester des Herrn genannt werden. Sie werden als Nation Priester des Herrn genannt werden. Apostel Petrus wendet auch dieses Wort an die gläubige Gemeinde an und sagt, ihr seid das heilige Priestertum, das Volk des Eigentums, damit ihr verkündigen sollt die Tugenden dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu dem wunderbaren Licht. So, das sind alles Vorgeschmacker, Geschwister. Merken wir, es gibt noch immer eine doppelte Anwendung. Die Gemeinde Jesu nutzt die Segnungen des neuen Bundes. Und wir lesen aber sehr deutlich bei Hesekiel, der neue Bund wird nochmal mit Israel geschlossen. Aber wir leben jetzt schon in den Segnungen des neuen Bundes. So lesen wir Vers 7. Weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr Erbteil, darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird ihnen zuteil. Jesaja als Prophet sieht, wie viel Schmach noch auf das Volk kommen wird, das ja noch nicht mal, das steht ja noch immer, als er dieses alles schreibt, steht ja das noch immer vor der Gefangenschaft. Und da kommt die Gefangenschaft und da kommt die Rückführung und dann kommt die lange Zeit des Schweigens Gottes und dann kommt der Messias, da kommt die Kreuzigung, da kommt noch einmal eine Vertreibung auf der ganzen Welt, alles Schmach. Und Jesaja nennt die hier auch so und sagt, weil du doppelte Schmach hattest, wirst du auch doppelten Segen erleben. Ihre Ehre soll wiederhergestellt werden. Wir lesen in Hebräer 11, 38. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhen und in Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Geschwister, das ist ein Grundsatz vom Glauben an Gott. Das gehört auch zur Glaubenserfahrung. Wir werden nicht alle hier und jetzt alles erlangen. Aber es bleibt, so wie Martin sagte, ich habe jetzt nicht die Freude, aber es bleibt, die Verheißung bleibt. Der ewige Gott bleibt. Und es gibt eine Zeit der Wiederherstellung, der Zurückbringung der Ehre. Und das soll uns ermutigen. Der neue Bund wird mit dem Volk Israel geschlossen, aber wir lesen bei jedem Abendmahl, das ist das Blut des Bundes und sind Teilhaber von diesen Segnungen. Aber der eigentliche neue Bund wird noch mit dem Volk Israel geschlossen und dann wird das dieses Volk sein als Nachkommenschaft, von der wir hier lesen, die wird dann, und ihre Nachkommen werden bekannt werden unter den Nationen und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Alle, die sie sehen, werden erkennen, dass sie Nachkommen sind, die der Herr gesegnet hat. So, da ist die Schmach und Schande von dem Volk weggenommen. Dann werden sie geehrt werden, geachtet werden und unter Gottes Segens- und Bundesschutz stehen. Und so lesen wir die Verse 10 und 11 von der Freude im Glauben. Freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgeworfen, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Freude im christlichen Glauben ist fehl am Platz, wenn wir sie herbeibringen müssen, wenn wir sie schaffen müssen, wenn wir nicht uns freuen können und dann die irgendwie herbeibringen, wodurch auch immer. Aber die Freude in Gott zu haben, die Freude im Leben über Gott, das gehört zum christlichen Glauben. Das gehört zu christlichen Ausdruck. Das ist etwas, was auch mal sichtbar und hörbar sein soll. Ich erzähle das immer wieder neu. Das Erlebnis mal mit einem Iraner, mit dem saß ich zusammen im Sprachkurs und hatten ja uns auch über unser Leben und Glauben und Weltanschauung schon unterhalten. Und dann eines Morgens, dann haben wir uns begrüßt und sprachen da kurz, dann sagte er, was ist mit dir? Dein Gesicht passt nicht mehr zu deinem Glauben. von dem, was du mir erzählt hast, an was du glaubst und wen du glaubst und wer dein Gott ist, dann darfst du nicht traurig sein. Ja, das würden wir sehr gern, niemals traurig sein. Aber das wissen wir auch, dass es auch nicht daran liegt. Aber es ist immer ein Grund da. Und wenn wir uns freuen können, wenn die Freude da ist, dann ist das nichts Falsches. Dann ist das gut. Weil das entspricht viel mehr der Wirklichkeit Gottes als die Traurigkeit. Aber wir haben die nicht immer, die Freudigkeit. Wir erleben auch Traurigkeit. Aber die soll auch, glaube ich, doch bei uns sichtbar sein. Und ich glaube, Freudigkeit wünschen sich immer die Vorsänger wie Markus. Dass die Gemeinde mal freudig ein bisschen mitsingt. Ja, das gehört ja auch zum Gesang. Das ist ja auch der Ausdruck dafür. Und obwohl es auch, glaube ich, in den Psalmen Psalme gibt, da wird es schon vorgegeben, dass man sie traurig singen soll, weil das auch zu unserem Leben gehört. Auch Gesang drückt die Erfahrung des Lebens aus. Das Ziel ist die Neuschöpfung. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und wie ein Garten seine Saat aufsprossen lässt, so wird der Herr, Herr der Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen vor allen Nationen. Gottes Wesen, Gottes Charakter, er sagt, das, was ich eigentlich bin, damit wird sich auch in dieser neuen Schöpfung die Erde füllen. Das wird da vorherrschen. Nicht Traurigkeit, Unrecht und Vergänglichkeit, sondern Gerechtigkeit Gottes. Und er nimmt das Beispiel ja hier, dass von Generation zu Generation Menschen sehen. Die Erde bringt ihre Frucht. Etliche Mal bedauern wir, dass es kleine, mickrige Kartoffeln sind oder so. Vielleicht ernten hier jetzt auch nicht mehr viele Leute. Aber das war schon immer spannend. So die erste Reihe, wenn man die ausgegraben hat. Ja, was ist da denn jetzt unten? Gute Ernte oder nicht gute Ernte? Aber die Erde bringt Ernte. Das weiß jeder. Und so sagt ihr so gewiss, nimmt das als Zeichen, wird auch der Herr seine Gerechtigkeit wachsen lassen, wie die Frucht der Erde, das immer wieder uns Zeichen und Zeugnis ist. Also, ich habe hier in meine Bibel mir auch mal vermerkt, in diesem Abschnitt ist mehrmals was über Schmuck gesprochen. Sogar das Geschmeide der Braut. Und in dem Sinne wird in diesem ganzen Kapitel der Schmuck nicht als was Schlechtes dargestellt. Es wird hier als ein Ausdruck der Schönheit, der Freude, der Dankbarkeit gebraucht. Ich habe mir damals irgendwann vermerkt und geschrieben, gesagt, Schmuck ist nicht ein Gottesproblem, das ist ein Menschenproblem. Wir Menschen haben damit Schwierigkeiten. Wir setzen darauf, wir machen uns damit wichtig. Aber es ist nicht bei Gott etwas Verwerfliches. Zumindest, das ist hier sehr deutlich in diesem Kapitel, dass es nicht so angewandt wird. Es wird hier als etwas, ja, zum Freude, zum Wohlstand, zu Schönheit beitragendes Element und Zeichen. Das haben wir vielseitig in der Heiligen Schrift. Und der Apostel Petrus, der greift es ja auch nochmal auf und sagt, schmückt euch mit inneren Werten. Schmückt euch mit den Werten Gottes hier wie Heiligkeit, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und damit unser Äußeres nicht im Widerspruch steht zu dem Inneren. Und dieses Prinzip wird immer wieder in der Heiligen Schrift angewandt, dass wenn du ein schönes Herz hast und Gottes Schönheit da drin ist, dann stört auch nichts Äußeres. Aber wenn wir nur Gold umhängen und das Herz dunkel ist und nicht schön ist, vor Bitterkeit ist, Neid und Groll, dann passt das nicht zueinander. Dann beißt sich Schönheit mit Schönheit. Das, glaube ich, ist hier der Gedanke der Heiligen Schrift zu diesem Thema. Hier wird das zumindest so aufgegriffen. Also, wir haben den Mittler der Segnungen hier erkannt, unseren Herrn Jesus. Er hatte selber dieses Wort gelesen vor den Leuten in Nazareth und damit natürlich auch Ärger hervorgerufen, denn da kannten sie ihn. Und Jesus hat später gesagt, ein Prophet gilt nicht in seinem Vaterland. Aber er hat das da gelesen und gesagt, heute ist dieses Wort in Erfüllung gegangen. Ich bin die Erfüllung. Ich bin der tröstet, der diese neue Zeit bringt, der die Gefangenen freilässt. Lass uns gemeinsam beten, dass wir in diese Hoffnung des Evangeliums immer wieder jeden Tag neu das erleben und erfahren können, dass es auch in unserem Leben immer wieder neue Wirklichkeit wird. Amen. Ich werde noch beten. Unser Vater im Himmel, du schenkst uns in Jesus Christus ein Jubeljahr, ein Jahr, in dem gebrochene Herzen geheilt werden, gefangene Menschen frei dürfen sein. Danke für diese jetzt geistliche Segnungen, die wir erleben dürfen, im Glauben annehmen dürfen. Und dass es eine Vollendung geben wird, Jesus, über die wir uns nicht mal ahnen können, wie die sein wird. Wie vollkommen, wie gut, wie rein, ewig. Und dem allen haben wir dir zu verdanken. So wollen wir dich auch anbeten, auch Zeugen sein, Priester sein, als anbetende Menschen, als eine Gemeinde, die betet, die dich ehrt, die dir folgt, die dich lieben kann. Amen.